Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Auf die Palme gebracht, dem Podcast aus dem Frankfurter Palmengarten. Wir freuen uns, dieses Mal stehen wir wieder draußen, der Frühling ist in vollem Gange und dieses Mal stehen wir nicht im Palmengarten, sondern wir stehen im Botanischen Garten Frankfurt. Wir wollen heute mal so ein bisschen die Geschichte des Botanischen Gartens anschauen und natürlich auch darauf eingehen, dass mittlerweile der Botanische Garten ein Teil des Amtes Palmengarten und Botanischer Garten ist. Und wer sich damit noch viel besser auskennt, ist Thomas Moos, technischer Leiter des Botanischen Gartens, das schon seit 2020. Und den habe ich mir natürlich heute eingeladen. Thomas, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, Freut mich. Herzlich willkommen.
Heißt, herzlich willkommen, musst du eigentlich sagen. Ich bin ja quasi in deinem Territorium. Ja. Wir sind ja heute schon im dritten oder im sogenannten dritten Botanischen Garten. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das, wie der Name schon sagt, ist tatsächlich der Garten mehrfach schon umgezogen in seiner langen Geschichte. Eigentlich ist der Garten gegründet worden von einem bekannten Frankfurter, den man auch, denke ich, außerhalb Frankfurts kennt, Dr. Johann Christian Senckenberg. Und der hat 1763 seine Senckenbergische Stiftung gegründet mit einem Krankenhaus, einem allgemein zugänglichen Krankenhaus, einer Ausbildungsstätte für Ärzte, eine Naturaliensammlung und eben einen botanischen Garten. Und das ist sozusagen die Keimzelle des Botanischen Gartens gewesen. Viele alte botanische Gärten sind ursprünglich als Medizin- oder Apothekergarten gegründet worden. Und dann im Laufe der Zeit haben sich dann andere Pflanzenarten dazugesellt. Aber die meisten Gärten haben die Keimzelle als Apotheker- oder Heilpflanzengarten.
Und wenn du sagst, er ist umgezogen, das ist also der dritte botanische Garten, woher kam er denn?
Also ursprünglich war der Garten am Eschenheimer Tor. Da ist heute die Stiftsstraße.
Also mitten in der Innenstadt.
Mitten in der Innenstadt. Da steht aber heute auf dem Garten, ehemaligen Gartengelände ein Hochhaus. Da ist also von dem alten Garten nichts mehr zu sehen. Und er ist dann umgezogen ab 1914 dann auf das Gelände vom heutigen Palmgarten. Also tatsächlich haben beide Gärten schon auch eine lange gemeinsame Geschichte. Ja. Und da war er dann bis in die 1930er Jahre und ist dann hier auf dieses Gelände ab 1933 eben umgezogen, Stück für Stück.
Und weil du sagst auch, das ist ein Relikt im Grunde auch auf dem anderen Standort, nämlich dem des Palmengartens. Und wir haben ja tatsächlich auch noch ein echtes lebendes Relikt, könnte man sagen.
Ja, genau. Es gibt noch eine Pflanze, ist noch übrig geblieben aus dem zweiten Garten. Das ist die Senckenbergalbe. Und die ist aber schon von dem ersten Garten in den zweiten umgezogen.
Unter spektakulären Umständen.
Unter ganz spektakulären Umständen.
Die ist nämlich damals tatsächlich auch mit einer Dampfwalze durch die Frankfurter Innenstadt gefahren worden. Es hat, glaube ich, 20 Tage gedauert oder so, bis die den Standort wechselte.
Genau, also es war auf jeden Fall ein großes Highlight und die Kinder hatten schulfrei und es war also ein großes Event, könnte man sagen.
Ja, das ist und ja jetzt auch mehr als 100 Jahre her.
Ja, genau. Aber der Baum ist immer noch da, man kann ihn eben noch im Palmgarten sehen. Sehr schön.
Ja, absolut spannend. Und das ist eben ja auch nicht nur das Einzige, was uns verbindet, aber natürlich auch so ein bisschen ein Meilenstein für dieses Zusammenführen zweier historischer Gärten. Jetzt stehen wir hier vor dem Lageplan und die große Frage ist natürlich auch, was unterscheidet denn den Botanischen Garten vom Palmengarten? So aus deiner Sicht, aber vielleicht auch so von der Konzeption her.
Genau, also es gibt natürlich bei Pflanzen viele Doppelungen. Ihr habt viele Bäume, die wir auch haben. Aber bei uns ist tatsächlich die Konzeption eine etwas andere. Und zwar sind wir eigentlich ein Lehr- und Schaugarten. Und zwar im Sinne von, dass wir eben Pflanzensammlungen zeigen oder aber auch eben Pflanzen, wie sie in der Natur, in natürlichen Gemeinschaften zusammenwachsen. Das ist eigentlich so, man könnte sagen, der Garten ist zur Hälfte ein nachgebautes kleines Deutschland. So würde ich es vielleicht am besten beschreiben.
Auch im Grunde einer der Schwerpunkte. Ne?
Genau, also dass wir eben pflanzengeografische Bereiche haben und pflanzenökologische Bereiche. Das ist hier dieses alles, was auf der Karte grün zu sehen ist. Das ist eigentlich so, im Idealfall würde zum Beispiel Mitteleuropa aussehen. Und das kann man hier auf kleiner Fläche eben ganz schnell mal bei einem kleinen Spaziergang sich anschauen.
Ja, man kommt richtig durch die Kontinente, ne? Wenn man sich das anschaut.
Genau,
man kann also
das
der
auch.
Fuchsgebirgsflora Mittelasiens oder auch der Alpenregion umherwandern.
Genau.
Dann kann man aber auch mal kurz nach Nordamerika.
Auch das,
zwischendrin
ja.
einen Abstecher im Mediterranen machen.
Genau, ja.
Und auch nach noch Ostasien, wo wir ja fast davor
genau.
stehen.
Also das geht auch auf die Grundidee von Dr. Senckenberg zurück. Der wollte nämlich eigentlich ursprünglich Heizkosten sparen. und hat deswegen gesagt, der Garten soll eigentlich keine Gewächshäuser enthalten, sondern nur Pflanzen, die man also bei uns draußen kultivieren kann.
Das war der erste Umweltpionier, würde ich sagen.
Sozusagen, er war seiner Zeit gut 200 Jahre voraus, aber es hat sich gezeigt, es bewährt sich das Konzept. Und deswegen findet man auch bei uns im Garten eben keine tropischen Gehölze oder tropischen Pflanzen und auch keine Gewächshäuser. Zumindest nicht, die man als Besucher sich anschauen kann.
Wir werden uns natürlich noch einige dieser Sachen ein bisschen in live anschauen, die wirklich ganz bezaubernd sind. Was ich auch noch unglaublich gut und spannend finde, ist, dass dieser Garten zertifiziert ist mit Blick auf die Barrierefreiheit. Und es gibt da also ein tolles Zusammenspiel auch zwischen digitalen und analogen Funktionen. Und das finde ich toll, weil das ist ja letztlich im Palmgarten jetzt auch wieder übergeschwappt. Was genau findet denn ein Besucher, Besucherin mit Einschränkungen bei unserem botanischen Garten?
Genau. Also es gibt verschiedene Ebenen der Barrierefreiheit und man muss tatsächlich einschränkend sagen, ein Garten wird niemals zu 100% barrierefrei zu gestalten sein. Das ist ganz schwierig. Aber wir haben zum Beispiel versucht, beim Wegebau auf sämtliche Stufen und Stolperfallen zu verzichten. Das ist nicht bei allen Wegen machbar. Wir haben auch sehr viele kleine Wege, die dann so ins Alpinum zum Beispiel abzweigen. Da sind hier und da schon Stufen vorhanden. Aber die großen Hauptwege, die eben durch den ganzen Garten führen, sind immer auch für Rollstühle oder Rollatoren geeignet. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben auch für, für sehbehinderte Menschen haben wir eben auch ein taktiles Leitsystem, was man eben dann auch mit einem Stock ertasten kann oder auch mit den Füßen erspüren kann. Das führt eben die Besucherinnen und Besucher vom Eingang dann entsprechend zu einigen Gartenecken und insbesondere unser Arzneipflanzengarten ist besonders für blinde und sehbehinderte Menschen ausgestattet. Und das kann man hier auch an diesem Lageplan sehen. Einmal ist es der Lageplan für sehende Menschen, der aber auch sehr kontrastreich gestaltet ist, mit einer gut lesbaren Schrift. Das ist das eine. Aber hier eben auch noch ein Plan, den man eben ertasten kann.
Also so ein taktiler Plan.
Genau, ein taktiler Plan.
Mit blinden Schrift
richtig
sich orientieren kann. Was ist denn, sag mal, für die Besucherinnen und Besucher aus deiner Sicht das Highlight? Was muss ich mir anschauen, wenn ich eine Viertelstunde habe?
Also wenn ich
eine Viertelstunde viel zu wenig ist, aber
wenn ich nur ganz kurz Zeit habe, dann würde ich mir auf jeden Fall mal hier die Totale anschauen. Der Teich, man hört schon die Frösche im Hintergrund, die sind jetzt schon sehr aktiv. Manchmal hat man Glück und auf der Stange am Teich sitzt nachmittags so ab 3 Uhr meistens ein Eisvogel. Das ist schon sehr schön. Und wenn man bedenkt, dass wir ja mitten in der Innenstadt sind eigentlich, ist es schon ganz toll. Wenn man sich den Flug- oder Verkehrslärm wegdenkt, dann denkt man, man ist wirklich irgendwo in der freien Natur unterwegs.
Und wir haben ja gerade hier am Eingang gesehen, da saß ein Falke. Ist schon wirklich extrem naturnah dafür, dass wir mitten in der Frankfurter Innenstadt sind, umgeben von Ligwil-Allee und Zeppelin.
Ja.
Ja, dann lass uns doch gleich mal zu einem spannenden Platz gehen, wie du sagst, wenn ich die Totale hinter mir gelassen habe, da muss ich unbedingt hin.
Genau. Also ich würde auf jeden Fall mal einen kurzen Gang in unsere botanischen Sammlungen machen. Da hat sich in den letzten Jahren noch ein bisschen was getan, da ändert sich immer was. Und vielleicht auch mal, wenn ich nur eine Viertelstunde Zeit hätte, würde ich mal auf dem Hauptweg einfach mal mir Deutschland im Kleinen in einer Viertelstunde anschauen.
Dann gehen wir mal in die botanische Sammlung und machen den Rückweg über das kleine Deutschland.
Wunderbar.
Thomas, wir sind in der Botanischen Sammlung. Erklär doch mal, was sehen wir? Was heißt das denn überhaupt, Botanische Sammlung?
Also hier sind unsere Spezialsammlungen. Das heißt, wir haben hier in diesen rechteckigen Beeten immer auch spezielle Pflanzengruppen, die wir hier eben mal näher zeigen möchten oder auch vielleicht sogar, weil sie selten sind, erhalten möchten. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel unsere Sammlung historischer Weinreben. Das sind also Rebsorten, die nicht mehr im Anbau befindlich sind, weil die einfach schon alt sind oder nicht mehr dem Geschmack der Verbraucher entsprechen. Da haben wir eine ganze Reihe. Aber wir versuchen auch immer, möglichst natürliche Lebensräume nachzubauen. Also das ist jetzt nicht einfach nur der Wein, sondern man sieht schon, da sind auch verschiedene Zwiebelpflanzen oder so typische Pflanzen, die man früher in einem Weinberg gefunden hat. Mittlerweile wird ja viel mit Herbiziden gearbeitet. Das heißt also, oft sind die Weinberge total kahl, da wächst eigentlich kein Unkraut mehr. Aber früher haben die Weinberge tatsächlich so ausgesehen und waren sehr artenreich.
Ja, ist spannend.
Oder hier sehen wir zum Beispiel ein Sandbeet. Das ist jetzt, ja, so sieht es in manchen Regionen in Südhessen aus. Und da haben wir zum Beispiel auch eine sehr seltene Pflanze hier, die Sandsilberscharte. Das ist diese Pflanze. Da gibt es auch nur noch ganz wenige Standorte in Hessen, wo die überhaupt wächst.
Die Sandsilberscharte.
Sandsilberscharte, genau. Und man kann es bei uns im Garten anhand der roten Etiketten immer ganz gut erkennen. Mhm. Alles, was ein rotes Etikett hat, ist auch auf der roten Liste.
Mhm. Also vom Aussterben bedroht.
Vom Aussterben bedroht oder
Deutsche
gefährdet.
Rote Liste.
Und wir haben auch einige Erhaltungsprojekte, wo wir eben auch Pflanzen hier vermehren und dann wieder am Wildstandort ansiedeln.
Hat das denn auch zu tun mit den Verantwortungsarten Deutschlands und Hessens? Das ist doch im Grunde eigentlich die gesetzliche Grundlage.
Genau, also es gibt eine gesetzliche Grundlage. Das heißt, jedes Bundesland oder jedes Land muss eigentlich die Pflanzen, die selten sind, aber in dem Land einen Verbreitungsschwerpunkt haben, besonders schützen. Und das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Es sind auch schon einige Arten tatsächlich auch in Deutschland ausgestorben, weil es eben nicht funktioniert hat. Aber zumindest jetzt bei dieser Art hier versucht man eben schon, entsprechende Wuchsorte unter Schutz zu stellen oder eben die Pflanze zu vermehren und dann auch zu verbreiten. Ja. Ja, hier im Botanischen Garten läuft noch ein interessantes Forschungsprojekt, was von der KfW-Stiftung gefördert wird. Und zwar beschäftigt es sich mit Dachbegrünung. Und Dachbegrünung ist ja im Moment in der Stadt auf jeden Fall ein großes Thema. Es gibt viele Flachdächer, man hat Starkregenereignisse und will Wasser zurückhalten. Und man will auch die Biodiversität in der Stadt fördern. Und die Dachflächen sind da eigentlich geeignet für, idealerweise. Meistens haben die früher so ausgesehen, also einfach so eine Kiesschüttung auf Bitumen-Dachbahn, fertig, keine Pflanzen drauf. Mittlerweile ist es eigentlich Stand der Technik, diese Dächer dann wenigstens mit Sedumarten zu begrünen. Aber das sind dann vielleicht 5, 6 Pflanzenarten, die man dann auf so einem Dach findet. Und unserer Ansicht nach geht da auch noch mehr und man kann eben auch sogenannte Biodiversitätsdächer anlegen, wo dann also nicht nur Sedumarten wachsen, sondern auch ein paar Gräser, alles Pflanzen, die Hitze und Trockenheit gut vertragen. Und wir machen im Moment ein Forschungsprojekt und gucken, welche einheimischen und sogar seltenen Pflanzen können denn eigentlich auf Dächern halbwegs gut gedeihen.
Und es ist unglaublich vielfältig, ne? Was
genau.
Ja eben auch dadurch erzeugt wird, wenn man das sich anschaut. Es gibt so ein leichtes Profil, hier oben wird es ein bisschen höher. Da sammelt sich natürlich auch ein bisschen der Regen dann in den Mulden. Dann
genau.
Habt ihr hier verschiedene Gesteinsarten drin, die haben unterschiedliche, sagen wir mal, Flächen mit und ohne Sonne, ne?
Beschattete
Flächen, gesonnte Flächen, und damit hast du natürlich eine unglaubliche Vielfalt an kleinen Nischen, wo dann Pflanzen wachsen können.
Die genau.
Bedürfnisse haben.
Also auch zum Beispiel Totholz ist eine große Sache auf Dächern. Mhm. Totholz beherbergt nicht nur eben oder kann nicht nur Nährstoffe für Pflanzen zur Verfügung stellen, sondern eine ganze Reihe von Insekten lebt auch im Totholz. Pilze leben dort, und das ist also eine sehr vielfältige Landschaft, die man dann eben auf dem Dach entsprechend auch in der Großstadt erzeugen kann.
Oder auch im Palmengarten.
Oder auch im Palmengarten.
Das war wieder zu etwas, wo wir sehen, wie wir uns immer so gegenseitig befruchten als Garten. Wir haben ja jetzt im vorletzten Jahr unsere große Nistwand im neu gestalteten Goethegarten in Stellung gebracht. Die ist 4 Meter lang, und obendrauf ist jetzt seit, glaube ich, auch einem guten Jahr eben eines von euren lebendigen Biodiversitätsdächern. Und
genau.
Das ist auch da unglaublich spannend, weil natürlich dann da auch wiederum Insekten noch dazukommen, die in Sand leben oder die eben auch dann im Totholz Nahrung finden.
Und genau.
Das ist toll, super. Und noch so eine tolle Kooperation ist der Gehölzführer. Dieses schöne Stückchen Papier, ein ganz toller Führer. Und zwar sind da im Grunde alle Gehölze drin, die man in diesem Falle Botanischen Garten natürlich findet. Und das ist ursprünglich eben ein Plan gewesen, den wir für den Palmgarten aufgelegt haben. Und den habt ihr jetzt entsprechend adaptiert. Und hier kann man ja mal wahnsinnig gut sehen, was wir für eine Gehölzvielfalt haben. Also alle diese grünen Punkte sind ja Bäume.
Genau,
die haben
also jeder
auch
einzelne
Zahlen,
Punkt.
Also im Baumkataster erfasst auch.
Genau.
Und diejenigen, die uns ganz besonders und euch ganz besonders interessant erschienen für die Besucher, sind entsprechend hier in einem Grünton verfasst mit Nummer und mit Art und Gattungsnamen versehen. Genau. Und auf der anderen Seite sieht man nochmal sehr schön auch ein paar Exemplare, die rausgestellt worden sind. Und was ist denn, würdest du sagen, jetzt ein Baum, wo man hingehen muss, der vielleicht auch nochmal so ein ganz besonderes Highlight ist, weil er international Stellenwert hat?
Also es gibt in Deutschland tatsächlich die sogenannten Champion Trees. Das sind also die größten oder dicksten Bäume ihrer Art. Und die Deutsche Dendrologische Gesellschaft, das ist also ein Zusammenschluss von Baumforschern, die verwalten eben diese Rekordliste. Mhm. Und da sind wir tatsächlich auch mit einigen Gehölzen gelistet. Und wir schauen uns jetzt mal den deutschen größten Champion an, die Magnolia grandiflora.
Jetzt stehen wir vom Alpinum, sind mitten in den Alpen gelandet. Was dürfen wir denn hier bewundern?
Ja, hier kann man jetzt mal die Alpen, die mitteleuropäischen Alpen, eben im Kleinen bewundern. Einmal gibt es auf der einen Seite die Pflanzen aus Silikatgestein. Mhm. Und dann gibt es aber noch die Kalkalpen, zum Beispiel die Dolomiten, die eben aus Kalkgestein sind. Und da wachsen eben unterschiedliche Pflanzenarten drauf. Die haben sich also auf das Ausgangsgestein ein bisschen spezialisiert. Und das ist insgesamt eine sehr artenreiche Anlage hier. Ist natürlich auch in der Pflege sehr intensiv, macht viel Arbeit. Man muss viel per Hand rausstechen. Also ja. Das ist schon sehr arbeitsintensiv. Aber das Gesamtbild im Frühling, insbesondere wenn hier eben alles anfängt zu blühen, ist schon ganz toll.
Und es ist eben auch eine durchaus komplexe Arbeit. Ne? Ich durfte da mal im Rahmen einer Hospitation mitmachen, durfte mich um den Schachtelhalm kümmern.
Ja.
Und der Schachtelhalm steckte dann aber eben auch im Gestein, im Zwischengestein.
Genau.
Und das ist also tatsächlich auch für die Gärtnerinnen und Gärtner, die das hier betreuen, auch durchaus eine herausfordernde Aufgabe. Einfach so vom Geländeprofil, von der Kleinheit der Pflanzen, die man entfernen muss und etc. Ne?
Ja.
Was erwartet denn unsere Besucherinnen und Besucher dieses Jahr Besonderes im Botanischen Garten?
Also richtige super-duper Highlights haben wir natürlich nicht. Der Garten ist ja immer ein etwas ruhigerer Ort. Wir wollen natürlich nicht so große Events haben, das machen wir eher nicht so. Mhm. Aber wir haben natürlich unseren Freundeskreis, der hier wieder sehr viele Veranstaltungen in diesem Jahr macht. Zum Beispiel gibt es fast an jedem Samstag um 14 Uhr eine Führung zu irgendwelchen Themen, die den Garten betreffen, ganz unterschiedlich. Kann man sich gerne auf der Homepage anschauen, was es da alles gibt. Die sind kostenfrei. Mhm. Und es gibt aber auch wieder die Pflanzenbörse und im Herbst nochmal den Tag des Botanischen Gartens, das dann auch vom Freundeskreis organisiert
wird.
Wunderbar.
Der Freundeskreis ist ja wirklich auch ein Goldschatz. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Der hat ja auch damals den Übergang von der Uni zur Stadt begleitet und die sind sehr engagiert, die sind sehr rührig.
Ist dem Garten sehr zugetan. Nicht nur, dass jetzt eine finanzielle Unterstützung vom Freundeskreis kommt, es wird auch hier sehr viel ehrenamtlich gearbeitet. Mhm. Viele, viele Arbeitsstunden stecken hier im Garten auch von Ehrenamtlichen.
Ja, absolut. Das ist toll.
Ja.
Und zu guter Letzt, was ist denn dein Lieblingsplatz im Botanischen Garten?
Tja, den Lieblingsplatz habe ich gar nicht so richtig. Eigentlich ist der ganze Botanische Garten mein Lieblingsplatz. Ich finde es schön, weil das ist so eine Art begehbares Gesamtkunstwerk und Gemälde ist. Ja. Und es ist wirklich an jedem Tag, in jedem Jahr, zu jeder Jahreszeit gibt es irgendwas anderes Tolles zu entdecken. Von daher, so den Lieblingsplatz habe ich eigentlich gar nicht.
Lieblingsplatz, Botanischer Garten.
Na gut, wenn ich jetzt so drauf angesprochen werde, ich interessiere mich halt ziemlich für Wasser und Wasserpflanzen. Ja. Und dann ist natürlich unsere Wasserpflanzensammlung mein Lieblingsplatz.
Ja. Wunderbar. Gut, ganz herzlichen Dank. Wir haben wieder viel erfahren, viel entdeckt, viel gesehen. Und natürlich ist das einfach auch da, so klein er sein mag, mit seinen 9 Hektar, dann doch eben ein nicht nur klein, sondern ein großes Ode, wo man ganz viele unterschiedliche Sachen entdecken kann. Und so, wie du sagst, eben wirklich auch die Saison durch. Und auch im noch nicht geschlossenen Winter. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
Gerne, vielen Dank für den Besuch.
Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir hier zusammen schlendern.
Sehr gerne.
Vielen, vielen Dank, bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war der Botanische Garten. Ein Teil des Palmgartenamtes seit mehr als 12 Jahren mittlerweile. Und so aus der Genese heraus eben auch mit einer bewegten Geschichte, die wir jetzt auch versuchen, im gemeinsamen Amt natürlich weiterzuführen. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Sie sind jetzt herzlich eingeladen. Wie gesagt, der Frühling hat begonnen, ist jetzt schon in vollem Gange. Kommen Sie gerne hier vorbei, lassen Sie sich entführen Richtung mediterranen Kalkhalm, Alpinum oder auch nach Nordamerika und Südostasien. Ist auf jeden Fall für alle was dabei. Und ja, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, auf die Palme gebracht, der Podcast aus dem Frankfurter Palmgarten. Und hoffentlich sehen wir uns auch bald hier im Botanischen und auch im Palmgarten. Machen Sie es gut, bis dahin.